Gott hat zu mir gesprochen, das ist seine persönliche Geschichte. Gott hat zu mir gesprochen, bete nie etwas, wobei du nicht bereit bist, selber die Gebetserhörung zu werden. Das ist eigentlich das, was du gesagt hast, oder? Dieser Comic hat das zum Ausdruck gebracht. Ich glaube nicht, dass wir die Gebetserhörung von jedem Gebet sein müssen. Aber ich glaube, dass Gebet uns tatsächlich in Bewegung bringen will, wie du das zum Ausdruck gebracht hast. Und wenn wir heute über Gebet nachdenken, dann tun wir das, weil bei dieser Chlecki-Serie ja so verschiedene Themen, Herzensthemen zum Tragen kommen. Wir sind auf dieses Thema gekommen oder auf diese Serie gekommen mit der Frage, was sind eure Herzensthemen von euch Predigern? Und so ist diese Serie entstanden und Gebet ist definitiv eines meiner Herzensthemen. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum ich zu Weihnachten, oder nicht nur vermutlich, ich weiß, dass das der Grund ist, warum ich diese Müsli-Schale hier geschenkt bekommen habe zu Weihnachten. Hat jemand von euch eine Idee, was diese Schale, es geht nicht ums Müsli, das kann ich gerade schon vorausschicken, was diese Schale mit Gebet zu tun haben könnte? Voll des Heiligen Geistes sein, ja, könnte sein. Das ist aber nicht der Zusammenhang. Hat jemand eine andere Idee? Man muss sie füllen, genau. Interessant. Es geht in die Richtung, also beides, es ist beides richtig, könnte beides sein. Tränen einsammeln. Ja, es geht um einen ganz bestimmten Vers. Ich habe euch den hier mitgebracht. Übrigens hier die Schale noch für alle die, die sie nicht so gut sehen, auch noch auf dem Bild. Es geht um einen ganz bestimmten Vers. Und der war auch in der Karte zu dieser Schale mit dabei. Ich habe ihn euch hier mitgebracht. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder der Ältesten hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Dieser Vers hier, der lässt uns einen Blick tun mit Johannes zusammen in den Himmel, wo Tag und Nacht angebetet wird. Und ich will jetzt hier gar nicht auf die Details eingehen, sondern mir geht es um diese Schalen, die sie dabei haben, die gefüllt sind. Gefüllt mit den Gebeten all derer, die zu Gott gehören. Wenn ich heute Morgen über das Gebet rede, dann geht es mir darum, dass ich euch vielleicht zwei Bilder mitgeben möchte, die nicht so bekannt sind. Oder ich möchte euch zwei Bilder mitgeben, die vielleicht nicht so bekannt sind oder die vielleicht nicht unsere ersten Bilder sind, wenn wir ans Gebet denken. Beim Gebet könnte man ja über alles Mögliche reden. Über das Vaterunser, über die Waffenrüstung, über was gehört alles zum Gebet. Das hier ist mein erstes Bild. Bist du dir bewusst, dass alle deine Gebete, die du sprichst, gesammelt werden? Aufgehoben vor Gottes Thron. Das stand dann auch in der Karte hier drin. Diese Schale soll dich immer wieder an diese Verheißung erinnern, dass alle deine Gebete in goldenen Schalen gesammelt sind. Es ist keine goldene hier. Aber sie soll dich trotzdem ermutigen, gerade in Zeiten, in denen Gebete so kostbar sind. Und das ist meine erste Ermutigung heute Morgen, die ich an euch gerne weitergeben würde. Egal, ob du für Dinge vielleicht schon über Jahre hinweg betest, keines deiner Gebete ist verloren gegangen. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden, so wie wir uns das vorstellen. Und wann dein Gebet zum Tragen kommt, das steht nicht in unserer Hand. Und der andere Punkt ist, vielleicht ermutigt dich diese Schale, dass du wieder anfängst zu beten, im Wissen, dass jedes deiner Gebete erhört wird. Gebet, ein Herzensthema von mir und ich vermute, Ich bin nicht alleine, wenn ich heute Morgen sage, meine Überzeugung ist, Gebet ist wichtig. Wer denkt das auch von euch? Könnt ihr das mit Handzeichen mal kurz, ja, rhetorische Frage ist mir bewusst. Warum denkt ihr denn, dass Gebet so wichtig ist? Da würde ich gerne von euch einfach mal ein paar Gründe hören und ich notiere sie hier gerne. Warum ist Gebet so wichtig, wenn wir diese Überzeugung ja eigentlich alle haben? Verbindung mit Gott. Wir haben einen lebendigen Gott. Der Dinge verändert. Ich schreibe hier einfach nur Veränderung auf. Wir wissen ja, worum es geht. Sag's nochmal. Gott kann durch uns kommunizieren. Gott kommuniziert durch uns. Er korrigiert meine Blickrichtung, Korrektur der Blickrichtung. Er führt auf den richtigen Weg. Er kommt mit in Herausforderungen. Er hört, Gott hört, und jetzt habe ich dann hier keinen Platz mehr. Darum hören wir auf, bevor ich hier auf die Knie gehen muss. Gemeinschaft und. Wir könnten hier sicher den ganzen Morgen damit verbringen, Gründe zu sammeln, warum Gebet wichtig ist. Und vielleicht steht dein Grund jetzt noch nicht hier. Und jetzt habe ich nochmals eine Frage. Wenn wir alle die Überzeugung haben, Gebet ist wichtig, dann beten wir sicher alle auch. Wer denkt, dass er genug betet? Ich will kein schlechtes Gewissen machen. Ich finde es einfach enorm spannend, dass wir dieses Bewusstsein haben, Gebet ist wichtig. Das sind die Gründe hier und es gibt noch unendlich viel mehr Gründe, warum Gebet wichtig ist. Und trotzdem glaube ich, obwohl wir diese Überzeugung haben, sind ganz viele von uns in dem Bereich irgendwie mit Schuldgefühlen unterwegs. Empfinden das Gebet oft auch als Last, weil wir ja alle wissen, eigentlich müsste ich mehr beten. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das nicht von mir denken würde, sondern das ist genau das, was ich oft erlebe. Das ist meine Situation. Ich weiß um all die Gebetszeiten, die ich nicht gemacht habe, obwohl ich sie mir sogar in den Kalender eingetragen habe. Ich weiß um all die Gebete, die ich nicht gesprochen habe, obwohl ich sie versprochen habe. Ich weiß um all die Gebetszeiten, wo ich so abgelenkt war, wo ich mit meinen Gedanken an x irgendeinem Ort war, aber nicht bei Gott. Ich sage das, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne. Und vielleicht geht es manchen von euch auch so. Und eigentlich macht mich das traurig, weil ich denke, mach etwas zur Pflicht und dann wird es zur Last. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht beim Gebet. Ich glaube nicht, dass uns Jesus aufgefordert hat oder die Apostel auch im Neuen Testament ist ja überall vom Gebet die Rede, dass es dabei darum geht, dass uns das zur Last werden soll. Oder wir dauernd mit dem schlechten Gewissen herumlaufen, ah, ich bete eigentlich zu wenig. Ich habe die Überzeugung, dass wir, egal wo wir uns befinden, im Blick aufs Gebet, das Potenzial haben, darin zu wachsen. Und vielleicht hat es heute Morgen 2, 3 Aspekte dabei, die das bei dir auslösen. Das würde ich mir wünschen. Und wenn das erste Bild hier von den goldenen Schalen vielleicht nicht dein Bild war, dann ist es vielleicht das zweite Bild, das ich heute Morgen mitgebracht habe. Zwar nicht bildlich, aber von dem haben wir heute Morgen schon gesungen sogar. Es kommt von einer Frau, die eine spezielle Berufung hat im Blick auf Gebet. Sie erzählt, wie es dazu gekommen ist. Sie hat sich vor, das liegt schon viele Jahre zurück, hat sich bekehrt. Und mit ihrer Entscheidung für Jesus zu leben, kam etwas in ihr Leben, das sie richtig rumgetrieben hat. Und zwar die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Und einige Monate nach dieser Entscheidung für Jesus kam da diese eine Nacht, von der sie sagt, ich konnte nicht schlafen, weil mich der Hunger nach Gottes Gegenwart richtig gehend wach gehalten hat. Und sie schrie in jener Nacht zu Gott und sagte, hilf mir, ich will dich kennen, ich möchte mit dir reden, lehre mich beten. Und Gott hat dieses Gebet, dieses Schreien ernst genommen, hat eine spezielle Berufung auf ihr Leben gelegt, sodass sie heute auch an vielen Orten lehrt zu diesem Thema. Und sie hat diesen Satz formuliert, den ich euch hier mitgebracht habe und der das zweite Bild enthält. Das Haus des Gebets ist nicht die Kirche am Ende deiner Straße oder am Sonntagmorgen hier die Krishona in Schleitheim oder irgendetwas anderes, ein dem Gottesdienst geweihtes Gebäude. Du bist Gottes Gebetshaus. Du bist Gottes Gebetshaus. Und das ist das zweite Bild, über das wir heute Morgen miteinander nachdenken möchten. Du selber bist Gottes Gebetshaus. Und das ist nicht eine Erfindung dieser Frau. Das ist ein Satz, der zutiefst biblisch ist. Wir wissen, dass Gottes Gegenwart im Alten Testament im Tempel gewohnt hat. Und im Neuen Testament erfahren wir, dass wir selber der Tempel Gottes sind. Jesus hat gesagt, wir wollen bei euch wohnen. Der Heilige Geist ist derjenige, der Wohnung genommen hat und damit Gottes Gegenwart in unser Leben mit hineingebracht hat. Und damit, wenn das wirklich stimmt, dann ist Gebet nicht in erster Linie etwas, das man tut, sondern wenn es ein Gebetshaus ist, ist es ein Ort, in dem man eintritt. In ein Haus tritt man ein. Und ich möchte das Bild weiter ausführen. Es ist ein Heimkommen in Gottes Gegenwart. Und die Frage ist dann eben, sind wir in diesem Haus zu Hause oder kommen wir als Gast zu Besuch? Eine kurze Stippvisite, einmal pro Woche, einmal am Tag. Oder ist das der Ort, der dein Zuhause ist? Und das Spannende an diesem Bild ist ja, wenn das tatsächlich stimmt, dass du und ich das Gebetshaus Gottes sind, sein Tempel, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass dieses Bild stimmt, dann ist dieses Gebetshaus überall dort, wo du bist. Egal, ob du mit dem Traktor auf dem Feld bist. Egal, ob du in der Küche am Herd stehst. Ob du mit den Kindern Hausaufgaben machst. Du hast immer die Gelegenheit, in dieses Haus einzutreten. Immer. Du kannst in diesem Haus leben. Aus diesem Haus heraus aktiv werden. Ich bin mir dessen oft nicht bewusst. Aber es verändert mein Denken. Teresa von Avila hat das übrigens ganz ähnlich gesagt, schon viele Jahre vorher. Wer im Viva al Mare war, kennt diesen Satz bereits. Viele Jahrhunderte früher hat eine Frau es so formuliert: Wenn ich früher gewusst hätte, was ich heute weiß, nämlich, dass der winzige Palast meines Herzens einen so großen König beherbergt, hätte ich ihn darin nicht so oft alleine gelassen. Bist du Gast oder bist du hier zu Besuch? Und übrigens, ich höre oft diesen Satz: Meine Gebete, die gehen oft, oder ich empfinde das so, gehen oft nur bis zur Decke. Die Richtung ist falsch. Wenn du das Gebetshaus Gottes bist, dann gehen deine Gebete nicht so, sondern so. Ist immer die Präsenz Gottes da. Und es geht nicht darum, oder denkt nochmals hier an die Schale. Sie werden nicht an der Decke irgendwo abprallen oder nicht durch die Decke kommen, sondern sie werden gesammelt. Und wenn ich heute Morgen über eine Stelle mit euch rede, die vielleicht nicht die erste Stelle ist, um die es normalerweise geht, vielleicht, wenn wir ans Gebet denken, dann ja, war ich selber ein bisschen erstaunt in den Vorbereitungen, dass es in diese Richtung ging. Ich habe euch nämlich dieses Gebet mitgebracht oder diesen Moment des Gebets von Jesus im Garten Gethsemane. Wir möchten das lesen miteinander. Er, Jesus, entfernte sich einen Steinwurf weit weg, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Wir kennen die Situation hier. Es ist der Moment im Ölberg oder auf dem Ölberg im Garten Gethsemane, kurz vor der Gefangennahme Jesu. Er ist hierher gekommen mit seinen Jüngern, um zu beten. Und in diesen wenigen Versen spüren wir, es ist ein ringender Kampf, dieses Gebet hier. Ein Kampf, von dem es heißt, dass er so tief gegangen ist, dass Jesus angefangen hat, Blut zu schwitzen. Man kennt dieses Phänomen, dass wenn der Stresspegel derart hoch ist, dass es eigentlich menschlich kaum mehr auszuhalten ist, dass das Blut aus den Schweißporen austreten kann. Hier erleben wir Jesus an einem Punkt in seinem Leben, wo es wirklich an die Substanz geht. Wo es für Jesus darum geht, sich nicht in seiner Angst, in dieser Bedrängnis des vor ihm Liegenden zu verlieren, sondern im Willen Gottes zu bleiben, in Gott selber zu bleiben. Wenn wir vorher gesagt haben, dass wir selber das Gebetshaus sind und dass es darum geht, dass wir in dieses Gebetshaus eintreten, dann glaube ich, ist dieser Satz hier, den Jesus hier spricht, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, so etwas wie der Eintrittspreis in dieses Haus. Ich weiß selber, je herausfordernder die Situation ist, in der ich mich befinde, desto schwieriger wird es, Gottes Gegenwart zu suchen und darin zu bleiben, bis ich erkenne, was sein Wille ist. Und ich glaube, darum geht es zutiefst, wenn wir davon sprechen, dass wir ein Gebetshaus sein sollen. Dass es darum geht, in Gottes Gegenwart zu kommen und sein Reden zu hören, seinen Willen zu entdecken. Gebet ist damit primär nicht der Ort, wo ich sage, was ich denke und worum es mir geht, sondern es geht darum zu erkennen, zu hören, darum zu ringen, bis ich hören kann, was Gottes Wille ist. Ich habe es für mich so formuliert: Gebet ist oder bedeutet, in Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Das heißt, meine Seele mit ihrem Denken, Willen und Fühlen unter die Herrschaft von Gottes, unter die Herrschaft Gottes zu stellen, damit geschehen kann, was er will. Ich sage es nochmal. Im Gebet geht es darum, in die Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Das heißt, meine Seele mit ihrem Denken, Fühlen und Wollen unter die Herrschaft Gottes zu stellen, damit geschieht, was Gott will. Wir beten ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn ich etwas weiß und von etwas überzeugt bin, ist, dass im Himmel immer Gottes Willen geschieht. Und wir beten darum, dein Wille soll so wie im Himmel auch hier auf unserer Erde geschehen. Vielleicht regt sich jetzt bei dir Widerstand und du denkst, ja, das kann ja nicht sein. Ich darf doch kommen, wie ich bin. Ich darf doch mit Gott über alles reden. Es kann ja nicht sein, dass er jetzt einfach nur zu mir spricht. Ich habe einen zweiten Punkt mitgebracht, neben dem, dass ich zutiefst überzeugt bin, dass es im Gebet, auch in diesem Gebetshaus eben darum geht, dass wir beten können, dein Wille geschehe. Ich entdecke etwas anderes hier noch in dieser Stelle, nämlich diesen göttlichen Beistand im Gebet. Wir haben gelesen, da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Ich vermute, dass wohl noch kaum jemand von uns einen solchen Gebetskampf erlebt hat, wie ihn Jesus hier in Gethsemane durchlebt hat. Und ich möchte ganz kurz den Fokus von Jesus weglenken hin zu seinen Jüngern. Die waren ja auch dabei in diesem Garten. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben jetzt den Kontext nicht gelesen, aber Jesus ist da hingekommen mit seinen Jüngern, hat drei von ihnen genommen, Johannes, Jakobus und Petrus, hat sie gebeten mitzukommen und an einer Stelle zu warten und dann hat er sich nochmals weiter entfernt und hat angefangen zu beten. Und er hat zu ihnen gesagt, bitte betet mit mir. Es ist eine herausfordernde Zeit für mich, eine herausfordernde Situation. Ich brauche eure Unterstützung. Bleibt hier und wacht mit mir. Und wir wissen, was geschehen ist. Als Jesus zurückkommt, sind die drei eingeschlafen. Und Jesus fragt oder sagt, nicht einmal eine Stunde konntet ihr aushalten und nennt dann auch den Grund. Er sagt, der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Es ist nicht so, davon bin ich überzeugt, dass die Jünger in dem Moment nicht beten wollten oder Jesus nicht unterstützen wollten. Sie waren einfach schlicht zu müde und sind eingeschlafen. Und nochmals, ich habe es am Anfang schon angetönt, Gebet ist nicht mein Herzensthema, weil ich darin besonders gut bin oder weil ich da einfach alles verstanden habe drin, sondern weil das die Realität ist, an der ich oft leide und oft kämpfe. Ja, der Geist ist willig, ich möchte gern. Aber mein Fleisch ist leider oft schwach. Ich bin tatsächlich schon eingeschlafen beim Beten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und dabei denke ich jetzt nicht an meine Gebete abends im Bett, wo es ja naheliegend ist. Sondern ich habe das schon erlebt in der Gemeinschaft. Mit geschlossenen Augen, ungeschickte Zeit, so nachmittags 2:30 oder so. Und dann schläft es einfach weg. Dabei will ich beten. Der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Die Jünger hier Wir haben das, was Jesus erlebt hat, nämlich dieser Engel, der gekommen ist und ihn gestärkt hat, so nicht erlebt oder vielleicht auch nicht so gesucht. Aber das ist mein zweiter Punkt und da wünsche ich mir auch, dass wir den mitnehmen können. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich kann aus meiner Kraft nicht beten. Ich kann es schlicht nicht. Ich weiß oft nicht, was ich beten soll. Ich weiß oft auch nicht, wie ich beten soll für eine gewisse Situation. Und dann eben gibt es all die Momente, wo ich zu müde bin, wo ich kraftlos bin, wo ich auch keine Lust habe, in Anführungszeichen zu beten. Und da ist mir dieser Vers hier eine solche Ermutigung. Ich glaube, Jesus hätte diesen Gebetskampf nicht durchgestanden, hätte diese Zeit nicht ausgehalten, wenn nicht ein Engel gekommen wäre und ihn gestärkt hätte. Und wenn Jesus diese Stärkung im Gebet braucht, wie viel mehr dürfen wir diese Stärkung in Anspruch nehmen und erwarten? Vielleicht sind es Engel, aber wir haben noch eine andere Kraft in uns. Die habe ich euch hier mitgebracht. In Epheser 6 heißt es, betet immer und in jeder Situation, Gebetshaus zur Erinnerung in Klammer, oder? Mit der Kraft des Heiligen Geistes oder wie es eine andere Übersetzung sagt, neues Leben ist die erste, NGÜ ist die zweite. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Wir dürfen damit rechnen, dass wir Beistand bekommen in unseren Gebeten und wir dürfen darum bitten. Wir dürfen den Heiligen Geist bitten, zeige du mir, wofür ich beten soll. Nimm du mich an der Hand, leite mich, lass mich Gottes Willen erkennen. Natürlich darf ich Gott mein Herz ausschütten. Das hat Jesus hier übrigens auch gemacht in unserer Stelle. Er hat Gott, seinem Vater, sehr deutlich gesagt, wie es in seinem Herz aussieht. Er hat das vor ihm ausgebreitet, wie schwer ihm das jetzt ist. Und ich glaube, damit fängt es ganz oft an, in unseren Gebeten, dass wir ehrlich werden vor Gott. Nicht, weil er das nicht wüsste, aber weil wir es nötig haben, vor ihm ehrlich zu werden. Und weil es zu diesem Weg dazugehört, hinzukommen auf dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und die Realität ist, wie gesagt, ganz oft, wir wissen gar nicht, was wir beten sollen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, wie es in Römer 8, 26 heißt, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Du bist in diesem Gebetshaus nicht allein. Du wirst erwartet von Gott selber, durch seinen Geist, der da ist, um dir zu helfen. Und damit dürfen wir rechnen, so wie die Jünger Jesus gebeten haben, lehre uns beten, dürfen auch wir das bitten. Denn der Heilige Geist heute ist das, was Jesus für die Jünger war zur damaligen Zeit. Wir dürfen ihn um diesen Beistand, um diese Hilfe bitten. Und dann geschieht vielleicht genau das, was Jesus hier erlebt hat. Ist euch aufgefallen, dass Jesus hier keine Gebetserhörung erlebt hat an der Stelle? Er hat gebeten, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Das ist nicht passiert. Aber Jesus hat Stärkung erlebt. Jesus hat in diesen Gebetszeiten, es kamen ja nachher nochmals zwei, er ist ja dann wieder weggegangen, wieder zurückgekommen zu seinen Jüngern, wieder weggegangen. Wir wissen nicht, wie lange dieser Kampf insgesamt gedauert hat. Aber er hat die Stärkung erlebt, in diesem Gebet, um aushalten zu können, was danach kam. Der Weg ans Kreuz. Was hier in dieser Gebetszeit im Garten Gethsemane geschehen ist, ist derart zentral für uns heute. Hätte Jesus hier nicht durchgehalten, wäre er vielleicht nicht ans Kreuz gegangen und hätte uns nicht zurückerobert, was uns von Anfang an zugestanden ist. Ganz am Anfang sagt nämlich Gott, dass er die Herrschaft an die Menschen überträgt. Und da denke ich nicht nur an das Bebauen und Bepflanzen der Erde, sondern auch die Herrschaft, die wir haben, durchs Gebet. Und das sollen wir wahrnehmen. Aber Adam und Eva haben diese Herrschaft abgetreten an den Fürst dieser Welt. Aber er ist besiegt. Mit dem, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und den Sieg für uns errungen hat, sind wir neu im Gebet an die Stelle gestellt, dass wir Gottes Worte aussprechen können in Situationen hinein und damit rechnen dürfen, dass sein Wille dadurch geschieht. Und damit sind wir auch bei Römer 12. Wenn es hier heißt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch eure Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln, dann bin ich davon überzeugt, dass das ganz zentral auch im Gebet passiert. Und dann heißt es hier weiter, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Dein Wille geschehe. Dafür müssen wir wissen, was Gottes Wille ist. Und hier sagt er uns, Paulus sagt uns hier, es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, das ist Gottes Wille. Und von dieser Situation her, die wir hier haben, von Jesu Gebetskampf in Gethsemane, wissen wir, dass dieses Vollkommene nicht immer so aussieht, wie wir es uns vorstellen. Vollkommen bedeutet nicht einfach wunderbar schön, immer rund, immer so easy. Und darum geht es im Gebet, zu erkennen, was ist Gottes Wille. Ich habe es gesagt, Jesus hat uns im Garten Gethsemane und nachher am Kreuz zurückerobert, was uns durch das Gebet verloren gegangen ist. Diesen direkten Zugang zu Gott, die Möglichkeit, seinen Willen zu erkennen und seine Herrschaft mit zu verwirklichen auf dieser Erde. Gott hat sich entschieden, seinen Willen durch uns hier auf dieser Erde verwirklichen zu lassen. Und das geschieht maßgeblich durchs Gebet. Ich möchte gerne beten. Ja, wir sehnen uns danach, himmlischer Vater, dass dein Reich kommt. Und wir wissen, dass im Himmel dein Wille geschieht. Und wir möchten deinen Willen noch besser erkennen. Wir möchten in die konkreten Situationen hinein, in denen wir stehen, erkennen, was du hineinsprichst. Und möchten uns mit hineinnehmen lassen in deinen Willen. Und ja, manchmal bedeutet es vielleicht, selber aktiv zu werden. Es bedeutet manchmal, Wege zu gehen, die auch schmerzhaft sind, die uns alles kosten, so wie es Jesus am Kreuz erlebt hat. Ich danke dir, dass wir dieses Gebetshaus haben, in dem wir zu Hause sein dürfen. Und wir beten darum, dass du uns noch mehr lehrst, noch besser lehrst, noch vertiefter lehrst, zu beten, wie es deinem Willen entspricht. Amen. Den Segen beten und ich tue es mit Römer 12, 2. Ja, Vater, wir bitten um den Segen, dass wir in unserem Denken von dir erneuert werden dürfen, dass unsere Denkweise und unser Verhalten immer mehr in deinen Willen hineinverändert wird. Du musst dieses Werk tun. Und wir beten, dass du uns lehrst, deinen Willen zu erkennen. Das, was gut ist, was dich freut, was dich ehrt, und deinem Willen vollkommen entspricht. Segne uns so, Herr, darum bitten wir. Amen. Einen schönen Sonntag wünsche ich.